Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute zu einem, ja, ich würde mal sagen, ganz besonderen Thema und auch mit einem besonderen Gast, denn wir werden heute über die Lage bei VW sprechen. Und dafür haben wir heute den Lars Hirsekorn eingeladen. Er ist Betriebsrat bei VW in Braunschweig, meiner Heimatstadt. Ich freue mich sehr. Ach ja, ich guck, da könnte ich den Lars auch gleich noch mit überraschen. Aber wie immer fangen wir erst noch mit einem kleinen Intro an. Der Lars wird sich dann später auch noch kurz vorstellen. Und Peter, ich glaube, du hast wieder was vorbereitet. Und ich glaube, Peter hat es so weit weg vorbereitet, dass er musste sich noch kurz mit seiner Umgebung austauschen.
Ja, Entschuldigung,
Auch das gehört dazu.
mein Sohn musste mir kurz erzählen, wie die aktuelle Paw Patrol Folge heißt, die er gerade anguckt. So, ja, ich habe ein Trivia mitgebracht. Und zwar gibt es ja ein besonderes Verhältnis, wie die IG Metall das gerne ausdrückt, zwischen VW und der Gewerkschaft. Einerseits natürlich, das ist klar, 90% Organisationsgrad, roundabout, das ist beeindruckend. Es gibt auch historische Kontinuitäten. Und bei den historischen Kontinuitäten, warum VW kein Werk wie jedes andere ist und die gewerkschaftliche Mitbestimmung da eine zentrale Rolle spielt, habe ich einen interessanten Fakt, der bis zurückgeht in den Nationalsozialismus gefunden. Ich weiß nicht, Lars, ob dir da sozusagen bei dir schon alle Alarmglocken klingeln und du weißt, um was es geht. Die Werke von VW sind tatsächlich aus konfisziertem Gewerkschaftsvermögen aufgebaut worden. Das habe ich nicht gewusst, also als die Gewerkschaften aufgelöst wurden, als sie gestürmt wurden am 2. Mai 1933, haben wir übrigens eine Broschüre drüber veröffentlicht, unter anderem mit Frank Deppel. André wird bestimmt den Link gerne in die Shownotes packen. Und dann noch das Gewerkschaftsvermögen konfisziert wurde, ist das alles an die, wie hieße, Deutsche Arbeitsfront gegangen. Und aus
Genau,
diesem
DAF.
konfiszierten Vermögen wurden unter anderem Deutsche Arbeitsfront, ja genau, DAF. Und aus deren Vermögen wurde unter anderem das erste VW-Werk dann gegründet. Das fand ich ganz spannend und natürlich ist das auch sozusagen ein Bezugspunkt, warum die Gewerkschaften heute was mitzureden haben, weil sie in dem Sinne unfreiwillige Mitbegründer des VW-Werks sind. Genau, das
Ja.
war. Also, ne, die Briten haben sozusagen danach dann gesagt, das waren ja Gewerkschaftsgelder, also schreiben wir diese besondere Rolle auch fest und geben irgendwie das Werk in die Hand des Staates. Im Prinzip, also man kann schon sagen, Volkswagen ist in erster Linie durch zwei Dinge entstanden, nämlich den einerseits durch die Gewerkschaftsgelder und zum anderen durch die Zwangsarbeit. Also man könnte schon sagen, dass Vermögen der Familien Piech und Porsche ist blutig erkauft, ein Stück weit, der Grundstock.
Ich glaube, das kann man ohne ja ohne was Falsches zu erzählen so sagen, weil wenn man sich überlegt, dass diese beiden Familien heute wieder da sehr große Macht in dem Konzern haben, indem sie auch schon im Nationalsozialismus mitgewirkt haben in verschiedenen Funktionen, da auch an der Stelle ist das schon erstaunlich. Was ich noch mal recherchiert hatte vorher, ist 1960 wurde Volkswagen dann ja tatsächlich erst wieder privatisiert, nachdem es halt lange Zeit in staatlicher Hand war. Aber das Land Niedersachsen hat immer noch eine spezielle Sperrminorität bei VW, hat also durchaus ein ja, Wörtchen mitzureden, hat aber natürlich auch immer wieder Interesse daran, dass dann natürlich auch Geld in Richtung Land fließt. Aber ich denke, da können wir vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle drüber sprechen. Auf jeden Fall VW ein sehr besonderer Konzern mit einer sehr besonderen Geschichte, wobei vielleicht in Deutschland jetzt nicht so völlig einzigartig, aber dennoch, ja, glaube ich, sehr speziell. Und da würde ich sagen, gehen wir
Also,
mal
warte
gleich
ganz kurz
ins,
mit der
ja, ah, der Lars
Geschichte
hat noch was.
des Faschismus ist das tatsächlich dann immer so eine Sache. Wir haben ja viele Seminare auch oder öfter mal, das wird euch auch begegnen, wo Kollegen sagen, ah, warum mobilisiert ihr denn jetzt immer gegen die AfD irgendwie und mobilisiert für die Gegendemo und so, ne? Bei den anderen Parteien macht ihr das ja auch nicht. Wo ich dann gerne auf Seminaren etc. Oh, muss ich ein bisschen weiter weggehen? Da, so ist es
So
eingefangen.
geht's, ja.
die Bücher ranschleppe, ne, und sage, hey Leute, was hält euch auf irgendwie? So, das sind die Gewerkschaftsjahrbücher 1930 bis 33. Und man kann natürlich ganz klar feststellen, der allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine ganz bittere und krasse Fehleinschätzung gemacht. Natürlich will auch die FDP genauso wie die AfD die Rente kaputt machen. Und auch die FDP möchte genauso wie die AfD sozusagen das Gesundheitswesen komplett privatisieren und zerstören. Ja, aber der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hat tatsächlich 1933 die Annahme gehabt, wenn man sich nur anpasst und die Fresse hält, kann man in diesem System überleben. Und das war so eine Fehleinschätzung, die wollen wir definitiv nicht noch einmal wiederholen.
Das, glaube ich, können wir nur bekräftigen. Für alle, die uns in Anführungszeichen beim Podcast nur zuhören und uns nicht auf YouTube zuschauen, der Lars hat gerade einen Stapel Bücher in die Hand gehalten, der hat ja schon gesagt, was es war. Das wird jetzt aber auch heute nicht unser Hauptthema sein, sondern es soll heute um die aktuelle Lage bei VW gehen und was das eben auch für uns hier im Südwesten ja auch eine wichtige Automobilregion bedeutet. Und darüber werden wir dann gleich sprechen und gehen jetzt ab ins Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Wir haben Lars Hirsekorn zu Gast. Lars, stell dich doch mal kurz vor.
Kurz ist gut. 52 Jahre alt, von daher schon halbwegs viel zu erzählen. Ich bin seit 1994 bei Volkswagen in Braunschweig. Das ist ein Komponentenwerk mit im Moment etwas über 8000 Leuten. Davon 1200 bei einer Volkswagen-eigenen Tochterfirma. Die betreue ich seit 2 Jahren als Mitglied des Betriebsrates. Also ich betreue wirklich fast nur Leute aus der Volkswagen Group Service. Ich habe 1994 bei Volkswagen die Ausbildung angefangen, nachdem ich eine erste mehr oder minder hingeschmissen habe und hatte mir gesagt, ich will danach auf jeden Fall eine Ausbildung irgendwo machen, wo viele Leute sind und ich nicht mehr mit dem Meister alleine bin. Das war so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Andererseits hatte ich auch, weshalb ich heutzutage auch sage, ich könnte auch wieder zurück in die Pflege. Ich habe im Altenheim meinen Zivildienst gemacht, dort in der Pflege gearbeitet. Wirklich, mir hat das auch viel Spaß gemacht. War ein sehr, sehr schöner Beruf irgendwie und ich hatte als junger Mensch keine Lust, ständig am Wochenende zu arbeiten. Deswegen habe ich blöderweise bei Volkswagen angefangen. Wenn ich gewusst hätte, dass meine Betriebsräte damals mir 20 Jahre lang Sonderschichtprogramme reinhauen, wo ich fast jedes Wochenende arbeiten muss, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Na gut, wie gesagt, ich war immer ein politischer Mensch, bin jetzt nicht sozusagen das Wunderurgestein, was irgendwie aus der Arbeiterschicht hervorgegangen ist und jetzt nach Revolution schreit, sondern das habe ich schon mit 17 gemacht, von daher ist das jetzt nicht so, ne? Der Kipppunkt, ich wollte nie in den Betriebsrat, weil ich wusste, dass ich mich da in erster Linie ärgern werde, irgendwie, das tue ich jetzt auch, aber nichtsdestotrotz mache ich das jetzt, weil ich darum gebeten worden bin von den Kolleginnen und Kollegen und versuche da ein bisschen was hinzukriegen. Und bekannt geworden bin ich mit Sicherheit, glaube ich, so ein bisschen auch dadurch, dass ich sage, Autos an sich können keine Zukunft haben. Also wir müssen was anderes produzieren. Früher hat mich das nicht interessiert, waren es wirklich nur Arbeitsbedingungen etc. Und mit Greta Thunberg ist da so ein Wandel eingetreten, dass ich mich damit beschäftigt habe, was richtet das Auto an, was richtet das Klima an. Jetzt habe ich selbst keine Kinder, könnte mich also auch bequem zurücklehnen und sagen, mir doch scheißegal, die 30 Jahre werde ich schon irgendwie noch rumkriegen, die ich noch auf der Erde bin. Aber ich denke, es ist schon wichtig, sich da einzusetzen und was zu machen. Und in meiner Freizeit hier auf dem Dorf habe ich auch versucht, mich zu integrieren und mein Umfeld sozusagen entsprechend in meine Debatte und in meine Lebensgewohnheiten mit einzubeziehen. Das heißt, ich bin hier irgendwie auf einem Dorf mit 1300 Leuten auch aktiv in der Feuerwehr, bin der Artenschutzträger und leite unter anderem die Kinderfeuerwehr. habe also 30 Leasingkinder, die kann ich aber dann bei Lust und Laune auch wieder abgeben.
Ich meine, allein zu dem Thema könnten wir ganz viel reden. Wir haben in Stuttgart angefangen, als DGB auch Betriebsratsschulungen zu machen zu so Querschnittsthemen, die mehrere Gewerkschaften betreffen, und haben da zum Beispiel Betriebsräte eben zu dieser Frage, wir haben das Arbeitswelt for Future genannt, wo es eben darum geht, inwiefern Betriebsräte und Personalräte eben über die allgemeinen Umwelt- und Klimaschutzbedingungen auch über sowas wie Konversion reden können, die ja nicht nur in der Autoindustrie eine Rolle spielt, sondern wir haben da das Beispiel von Bosch Thermotechnik, von einem Betriebsrat, der sich schon vor Jahren dafür eingesetzt hat, dass neben den Gasheizungen eben auch moderne Heizanlagen da gebaut werden, Wärmespeicher. Und unnötig zu erwähnen, dass Bosch Thermotechnik sehr froh am Ende des Tages war, dass sich die dafür eingesetzt haben. Und in den letzten Jahren war das plötzlich ein Vorzeigeprojekt. Und auch unnötig zu erwähnen, als er damit angefangen hat, die Betriebsleitung wenig begeistert war, dass auf diese Sorte anderes Produkt gesetzt wurde. Also das ist ein kleiner Werbeblock dafür, was wir in Stuttgart machen und wo wir auch ein großes Interesse daran haben, dass da ein Netzwerk entsteht von Betriebs- und Personalräten, die genau in so einer Richtung in den verschiedenen Branchen denken. Und das ist natürlich immer schön zu hören, dass auch etwas weiter im Norden an solchen Projekten entlang gedacht wird.
Also die Podcast-Folge dazu kann ich auch sehr empfehlen. Die ist schon ein bisschen her, aber die findet ihr natürlich bei Podigy und auf den anderen Plattformen, wo ihr die Podcasts hören könnt, und auch natürlich auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr da mal reinschalten wollt. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber wir wollen ja heute vor allem über die aktuelle Situation bei VW sprechen, was auch so ein klein bisschen wahrscheinlich auch mit Abgaswerten zu tun haben wird. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auf dieses Thema auch kommen. Aber als Mensch, der eben aus der Region Braunschweig kommt und wo halt VW ja im Grunde genommen die gleiche Bedeutung hat wie hier in Stuttgart, dann halt auch Porsche und Mercedes, kenne ich natürlich sehr gut diese große Bedeutung, die halt VW und alles, was da so drumherum ist, halt eben für die Region hat. Mein Stiefvater ist jetzt auch in seinen letzten Zügen bei VW, der ist jetzt gerade in den passiven Teil der Altersteilzeit gestartet, aber ich kenne natürlich auch sonst ganz, ganz viele Leute, die halt eben bei VW und drumherum arbeiten oder gearbeitet haben. Insofern ist das natürlich auch durchaus etwas für mich, was mich auch über die Nachrichtenlage hinweg mitnimmt und interessiert.
Sage ich euch beiden Braunschweigern, die ihr euch so gut mit dem Thema auskennt, spielt jetzt in dem, was unsere Zuschauer hier interessiert, nämlich was zum Teufel ist los bei VW? Wir sind hier aus Stuttgart, wir kriegen das nicht mit. Also erzähl uns.
Peter, nimmt mir die Worte aus dem Mund.
Was passiert da aktuell? Also, ich sag mal gar nichts Besonderes. Ich halte das, was bei Volkswagen im Moment stattfindet, im Prinzip für einen umfassenden Generalangriff irgendwie auf die arbeitenden Menschen in Deutschland, wenn nicht auch in Westeuropa sozusagen. Also das, was die Autofirmen, und nicht nur die, aber auch die im Großen und Ganzen, ja, in den 90er Jahren schon angefangen haben, Mitte der 90er Jahre, die Erpressung, wenn ihr uns nicht das und das gebt, dann gehen wir nach Osteuropa. Da machen wir hier alles zu und hauen ab. Das war ja so eine Grundphase, wo, glaube ich, in der ganzen deutschen Automobilindustrie in Anführungsstrichen das Wochenende verkauft wurde. Also so besonders viele werden das nicht wissen, irgendwie, die außerhalb der Automobilindustrie arbeiten. Aber bei Volkswagen und auch in vielen, vielen anderen Autowerken arbeiten wir regelmäßig samstags und auch regelmäßig sonntags. Also in Braunschweig gibt es etliche Abteilungen, die seit 20 Jahren mehr oder minder sonntags arbeiten. Immer alle Vierteljahr mit einer Sondergenehmigung des Landes Niedersachsen, weil wir ja immer am Abgrund stehen, weil immer jede Kostenstelle einzeln gerechnet wird im Endeffekt. Nicht? Die Kostenstelle muss liefern, die kann nicht mithalten, und wenn sie nicht liefert, dann geht sie pleite, dann sind 400 Arbeitsplätze in diesem Werk betroffen, und deswegen kriegen wir natürlich die Sondergenehmigung, am Sonntag zu arbeiten. Und diese Drohung hat sich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren nochmal erheblich fortgesetzt. Also die Kapitalisten machen ja ein unglaubliches Geld. Ja, wenn man sich die DAX-Unternehmen in den letzten 4-5 Jahren auch durch die Corona-Zeit hindurch anguckt, irgendwie die Jahresabschlüsse, sie machen wirklich unfassbare Gewinne. Das kann man gar nicht mehr beschreiben. Und gleichzeitig sind sie nicht bereit. Also ich sag mal, sie forcieren und tragen die deutsche Kriegspolitik mit. Sie sind aber nicht bereit, die Sonderkosten dieser Kriegspolitik, also die Sanktionspolitik, höhere Energiekosten etc. von ihren Milliardengewinnen, so würde ich es mal ausdrücken, mit zu finanzieren. Das heißt, sie erwarten, dass das irgendwie von der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland finanziert wird. Und sie haben ja eine Reihe Werke verlagert oder auch geschlossen, aber in erster Linie verlagert. Ich sag mal, ne, Bosch, ZF, was war es noch? Eine ganze Reihe im Endeffekt, die ja viele Werke zugemacht haben und Richtung Ungarn in gewerkschaftsfreiere Zonen gegangen sind und damit auch den Rest des Landes im Prinzip jetzt erpressen, nach dem Motto, entweder ihr seht, wir meinen es ernst und entweder ihr gebt jetzt klein bei oder wir wandern weiter. Das halte ich für so eine grundlegende Erpressung. Zu Volkswagen würde ich dann direkt gleich kommen. Aber Peter, hast du da eine Zwischenbemerkung jetzt? Frage?
Was heißt Zwischenbemerkung? Du hast es eigentlich jetzt sozusagen, finde ich, super übergeleitet, nämlich das ist erstmal die Seite, mit der seid ihr konfrontiert als Betriebsrat, als Belegschaft. Da schließt sich natürlich unmittelbar an. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr?
Also bei Volkswagen ist die Situation, oder nicht nur wie bei Volkswagen, schon auch nochmal so eine besondere. Ich sag mal, es gab ja eine Entscheidung auf der Konzernebene gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit den Aufsichtsratsmitgliedern, mit der Gewerkschaft, mehr oder minder in den deutschen Werken die Elektroautos zu bauen und dafür die Verbrenner sozusagen nach Osteuropa oder andere Teile der Welt zu schieben. Bei Ford in Köln sehen wir im Prinzip im Moment Ähnliches. Die Nachricht ging ja heute oder gestern durch, dass die Kurzarbeit haben, weil sich da die Elektroautos nicht so verkaufen wie gedacht. Das Volkswagen-Management hat in der Beziehung eine glatte 6 hingelegt, glaube ich, was das angeht. Das heißt, sie haben die Hybridfahrzeuge völlig falsch eingeschätzt, haben gedacht, ja, da verkaufen wir mal insgesamt, keine Ahnung, 10.000 von oder so und dann war's das. Ja, und das heißt, die Fertigung für die Hybridfahrzeuge ist viel zu klein. Die werden im Moment sozusagen auf Hochdruck in einer 6-Tage-, 7-Tage-Woche produziert, um da hinterher zu kommen. Und in den vollelektrischen Fahrzeugbereichen, da ist der Verkauf, ich würde nicht sagen, der ist schlecht, der ist mäßig. Ja, also schlecht wäre immer noch mal was anderes. Die Frage ist, mit welchen Kapazitäten habe ich überhaupt geplant? Also 2018, 2019 hat Volkswagen 10 Millionen Fahrzeuge verkauft und hat gesagt, oh, 2024, da sind wir bei 12 Millionen. Und diese Kapazitäten haben sie aufgebaut tatsächlich. Und auch das war eine völlig krasse Fehleinschätzung. Also wir verkaufen jetzt 9,5 oder irgendwas so in dem Dreh. Ja, also das ist so ein Punkt, wo ich noch lange nicht in Anführungsstrichen von Krise reden würde. Ich glaube, das Ergebnis jetzt im dritten Quartal waren 12 Milliarden Euro Gewinn. Im dritten Quartal, 12, also nicht im, sondern bis zum dritten, Ende dritten Quartals 12 Milliarden Euro Gewinn in 9 Monaten. Und das heißt, da ist eine Situation, wo immer noch extrem viel Geld da ist. Natürlich hat der Konzern Überkapazitäten aufgebaut. Also Emden und Zwickau beispielsweise, die haben ja schon ein paar tausend Leute entlassen, insbesondere Zwickau, wo nur noch zweischichtig gefahren wird. Also der ID3 und weiß gar nicht, noch irgendein Fahrzeug, ich glaube 3 bauen sie insgesamt. Die produzieren sie nur noch in 2 Schichten, das heißt, die Nachtschicht findet halt im Moment nicht statt tatsächlich. Und das waren befristet beschäftigte Kolleginnen und Kollegen, die schon entlassen worden sind. Für mich, in meinem Verständnis, immer entlassen, Man kann natürlich sagen, nein, die sind nicht entlassen worden, da sind nur die Verträge ausgelaufen. Aber ich werde immer sagen, die sind entlassen worden. So. Und in dieser Situation befinden wir uns, dass der Konzern jetzt sagt, okay, wir haben viel zu große Kapazitäten und wir wollen vor allen Dingen Einsparungen machen. Der Betriebsrat hat sich ja mit der Konzernspitze schon letztes Jahr auf ein Sparprogramm geeinigt. Dieses Sparprogramm beinhaltete im indirekten Bereich 20% Einsparung. Das heißt, da, wo nicht sozusagen die Leute in der Fertigung arbeiten, sondern Entwicklungsbereiche, Büro, hast du nicht gesehen. Da gehört aber auch das Tor zu, also ne, die Wache und sonst irgendwie was, der Werkschutz etc., all das indirekter Bereich. Die Arbeit ist aber da. Wir haben nie das Problem gehabt, dass, oder den Luxus gehabt, dass wir jetzt eigentlich sagen könnten, oh ja, wir erkennen das Problem, wir machen noch mal eine Arbeitszeitverkürzung. Ja, auch ohne Lohnausgleich oder so, weil das bringt Volkswagen in dem Sinne gar nicht weiter, weil die Arbeit ist ja da. Das heißt, sie sagen aber jetzt, okay, keine Ahnung, der liebe Thomas, der geht jetzt in Rente, der wird halt nicht nachbesetzt. So, wir haben uns ja mit dem Betriebsrat darauf verständigt, 20% Einsparungen im indirekten Bereich. Wer in Rente geht, wird erstmal vom Grundsatz her nicht nachbesetzt, es sei denn, es geht gar nicht anders, weil es Kernkompetenz ist. Aber eigentlich will man schauen, okay, wenn der Thomas in Rente geht, dann machen die Anja und die Marie die Arbeit mit. Und wenn sie das nicht schaffen, dann geben wir das raus. Ja, das ist so der Grundsatz irgendwie. Und unter diesem ganzen Szenario, das Geld reicht nicht für einen weiteren Umbau auf Elektromobilität, es reicht nicht für die Frage, wenn wir so viel Personal an Bord halten, dass wir die Fertigung aufrechterhalten können, sozusagen ohne sie voll auszulasten, dann kostet das natürlich immer Geld, wobei ganz, ganz viel die Mitarbeiter und die Kolleginnen und Kollegen sozusagen in Minusstunden gehen, aber sie argumentieren damit, sie brauchen mehr Gewinn, um die kommenden Kosten stemmen zu können. Und gleichzeitig natürlich die Milliarden an die Familien auszuzahlen. Also das ist auch so ein Grundding, was im Endeffekt so gut wie gar nicht in Frage gestellt wird. Das kommt jetzt tröpfchenweise in der einen oder anderen Argumentation von uns, von der IG Metall, dass auch die Milliarden der Familien in Frage gestellt werden, ob Aktionärsausschüttungen sein müssen. Aber über Jahrzehnte hinweg ist das nicht in Frage gestellt worden. Das war dann immer, wir akzeptieren eure Milliarden, ihr fasst unsere Beschäftigungssicherung nicht an. Wobei die Beschäftigungssicherung natürlich, die Kritik ist berechtigt, immer nur für die Kernbelegschaft bestand. Das heißt, es gab auch die ganzen Jahre über hinweg immer mal, dass Leute befristet eingestellt worden sind und dann auch wieder entlassen worden sind. Das hat es die ganzen Jahre, Jahrzehnte hindurch gegeben. Nur halt die Kernbelegschaft sozusagen ist nicht entlassen worden. Man muss sich aber auch angucken, wir haben seit 1995, seitdem die Beschäftigungssicherung bestand, ja gar keine Krise gehabt bei Volkswagen. Wir haben immer mal Einbrüche gehabt, 2008, 2009 mit der Finanzsituation, aber auch da war es ja gleich sozusagen, dass sofort diese Abwrackprämie, die unselige, kam und wieder Autos bestellt worden sind bis zum Abwinken. Also Volkswagen hat ja nie wirklich einen Gewinneinbruch gehabt, sondern sie haben immer weiter Jahr für Jahr die Gewinne steigern können, auch wenn sie gesagt haben, wir hatten eine Krise. Sie haben 1995 gesagt oder 1993 gesagt, dann gab es ja die Verhandlungen. Wir haben 1993 gesagt, wir haben 30.000 Leute über. Dann sind wir auf eine 28-8-Stunden-Woche runtergegangen mit Lohnverzicht. Wir haben 20% Lohnverzicht gehabt. Die Leute, die in der Fertigung gearbeitet haben im Dreischichtsystem. Das war so der höchste Einschnitt. Sie haben 2006 gesagt, wir haben 30.000 Leute über. Die Marke rentiert sich nicht mehr so und wir sind in 5 Jahren in der Pleite quasi, weil wir viel zu viele Leute an Bord haben. Dann gab es ein großes Abfindungsprogramm in Braunschweig allein. Ich glaube, wir waren damals 6.500 oder so, haben 500 die Abfindung genommen und sind gegangen von heute auf morgen. Ein halbes Jahr später haben wir die Arbeitszeit auf die 35-Stunden-Woche erhöht. Von 28,8. Weil die Arbeit war ja da. Sozusagen.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Genau. Wir sind also 95 mit 20% Lohnverlust runtergegangen und sind 2006 ohne Lohnausgleich auf die 35-Stunden-Woche hoch im Haustarif 2. Es gibt noch so Fossile wie mich im Haustarif 1. Die haben jetzt 33 oder 34-Stunden-Woche. Aber auch das ohne Lohnausgleich wieder hoch. Zwischenzeitlich haben wir diesen, ja.
Nein, alles gut. Ich wollte nur, wenn ich das mal versuchen sollte, für mich zusammenzufassen, im Sinne, was ich bisher als große Linie mitgenommen habe. Du sagst einmal, die Lage bei VW spitzt sich zwar zu von der Seite der Konzernführung, ist aber qualitativ erstmal nicht, dass es für dich was total Neues ist, dass da Angriffe gegen die Belegschaft gefahren werden. Und umgekehrt auch bei den Reaktionen, bei der Strategie, die ihr als Betriebsrat fahrt, sagst du, das ist erst einmal sehr klassische Betriebsratsarbeit, wie du sie kennst, mit einzelnen Elementen, tröpfchenweise hast du das, glaube ich, genannt, dass sich aber durchaus sozusagen Überlegungen jetzt breit machen, die du so vorher nicht kanntest, wie zum Beispiel die Aktionärsausschüttung und die in Frage zu stellen. Wäre das eine Zusammenfassung, mit der du leben kannst, oder sagst du, da fehlen dir Elemente?
Nö, das passt erstmal. Genau. Also, ne, das Thema ist tatsächlich, bisher, auch 2006 oder so, hat das Unternehmen diesen Vertrag nicht gekündigt. Den Zukunftssicherungstarifvertrag. Sie haben ihn immer wieder in Frage gestellt und haben gesagt, wir können uns den nicht mehr leisten. Ihr müsst mehr dafür hergeben. Wir haben dann nochmal eine bezahlte Pause dafür hergegeben, die wir heutzutage durcharbeiten, die wir früher hatten. Das sieht ja niemand sozusagen in der Öffentlichkeit. Solche Sachen, aber sie haben nie den Vertrag gekündigt. Und jetzt haben sie den Vertrag gekündigt. Und gleichzeitig, ich sag mal, sie schließen das Werk in Brüssel, was leider zu keinem großen Aufruhr innerhalb der IG Metall führt. Auch jetzt wird immer noch nach wie vor werden die Milliarden der Aktionäre so gut wie nicht in Frage gestellt. Ich habe ja gesagt, es gibt so ganz leise Zwischentöne. Ja, aber hier direkt nebenan ist das Stahlwerk in Salzgitter. Das Stahlwerk wird umgebaut von einer klassischen Urstahlgewinnung, also Kokerei, hin zur Wiederurstahlgewinnung, aber über Wasserstoff. Das heißt, es ist viel, viel Geld im Spiel. Da muss viel Geld reingesteckt werden. Und es war völlig klar, auch im Stahlwerk gibt es eine große Landesbeteiligung. Es war dann aber völlig klar, okay, die Aktionäre müssen längere Zeit mit Nullrunden leben. Unbestritten. Das haben die gemacht. Irgendwie. Es ist bei Volkswagen nach wie vor undenkbar. Dass die Aktionäre auf ihre Milliarden verzichten, ist für das Management nicht mal ansatzweise diskutierbar. Irgendwie. Ja, die verlangen die Einsparungen von der Belegschaft und sie verlangen sozusagen in Anführungsstrichen, dass wir günstiger werden, weil die Arbeitskosten in Deutschland angeblich so hoch sind. Da ist natürlich, die Arbeitskosten sind eigentlich gar nicht hoch. Wenn man sich die reinen Lohnstückkosten anguckt, dann sind die nicht hoch, weil die Produktivität so hoch ist, aber das spielt ja in der Presse keine Rolle tatsächlich. Ne? Sie verweisen auf die Stromkosten. Ich weiß nicht, ich habe mal vor ein paar Jahren irgendwie immer Verbesserungsvorschläge, man kann ja so Verbesserungsvorschläge machen, da haben Kollegen so Gruppenverbesserungsvorschläge gemacht, man sollte doch die Hallenbeleuchtung auf LED umstellen. So kam zur Antwort, das lohnt sich im industriellen Maßstab nicht, weil ja unser Strompreis viel zu günstig war, als dass sich das gelohnt hätte. Ne? War für das Unternehmen komisch. Viel zu teuer. Es war halt so ein 6-Cent Strompreis oder was, den wir gezahlt haben, das Unternehmen. Und jetzt ist der teurer. Ja, der würde an die Rendite gehen irgendwie. Sie erpressen halt wirklich die Belegschaft, um das rauszukriegen. Gleichzeitig sind die autobauenden Werke, wo Elektrofahrzeuge gebaut werden, die sind nicht ausgelastet, in Anführungsstrichen. Ne? Ich habe das gesagt, Zwickau fährt nur noch zweischichtig, auch Emden hat ein Thema irgendwie. Und da ist natürlich viel Angst in der Belegschaft. Also da sind schon viele, das muss man so sagen, die wahrscheinlich auch froh wären, wenn wir jetzt so einen Abschluss wie in der Fläche hinkriegen würden.
Ich will das Stichwort Angst mal aufgreifen und ein bisschen sozusagen den Fokus von VW auf den Süden lenken, aus dem wir jetzt ja nun mal die zweifelhafte Ehre haben zu kommen oder zumindest wie André da gestrandet zu sein. Er hat schon
erwähnt. Ich wohne gerne hier. Das nur kurz dazu gesagt. Ich wollte sagen, mittlerweile sehr gerne hier. Sponsoren irgendwie, wenn es darum geht.
habe mich schon wieder im Kopf und Kragen geredet. Ich wollte auf dich Folgendes fragen. Wir haben dich ja einerseits eingeladen, um uns das zu berichten, was du gerade getan hast, aber natürlich auch wollen wir dir ein bisschen abverlangen, zu sagen, wie schätzt du die Lage der Autoindustrie insgesamt, also natürlich auch hier im Süden ein, weil wir haben natürlich die Vermutung, die Befürchtung, ich lasse das mal so allgemein stehen, das, was da bei euch beginnt, ist eben das, ein Anfang. Aber da wollen wir sozusagen jetzt einfach mal unseren Gast sozusagen belöchern. Von daher, Lars, wie schätzt du die Lage insgesamt ein? Ist das der Anfang? Kommt das hier im Süden auch?
Ja, wie gesagt, ich halte das für einen Generalangriff auf die ganze deutsche Arbeiterbewegung sozusagen. Die arbeitenden Menschen in Deutschland, so würde ich es besser ausdrücken. Das wird mit Sicherheit natürlich vor Daimler, Porsche keinen Halt machen. Irgendwie. Und die Auswirkungen werden vielleicht jetzt nach der Trump-Wahl auch nochmal andere sein. Also ich sag mal, Volkswagen verkauft als Marke VW mäßig viele Autos aus Deutschland in die USA. Ja, wenn der Irre in Washington irgendwie sagt, nö, also Autos, die nicht in den USA gefertigt werden, da hauen wir erstmal ordentlich Strafzölle drauf, gehe ich davon aus, dass das Mercedes und Porsche ordentlich betreffen wird. Und die werden nicht bereit sein, sozusagen diese mehr Kosten, die ihnen da reinschlagen, selber zu tragen, beziehungsweise den Aktionären aufzubürden. Ja, ich denke, also der BDI hat die ganzen letzten Jahre viel, viel Arbeit da reingesteckt, um eine Politik zu entwickeln, sozusagen, die Lohn- und Lebensbedingungen in Deutschland zurückschrauben. Und ich denke, da sind sie dabei. Das wird auch alle zurauschen. Das ist keine Frage von Volkswagen. Wenn ich Umfragen lese in der Presse, dass 60% der Menschen in Niedersachsen der Meinung sind, die VW-Arbeiter sollten auf Geld verzichten, dann ist das sehr bitter, weil sie einfach nicht begreifen, was auf sie zurollt.
Ja, etwas, was ich jetzt tatsächlich auch schon in den sozialen Medien mitbekommen habe, es gab ja jetzt die Piloteinigung in der Metall- und Elektroindustrie. VW hat ja nochmal einen Haustarifvertrag, insofern wird euch das zwar wahrscheinlich auch zumindest mittelbar natürlich mitbetreffen, weil man sich an sowas sicherlich auch ein Stück weit orientieren wird, im Guten wie im Schlechten, aber primär jetzt erstmal nicht direkt zumindest für euch das relevante Ergebnis, aber was ich da jetzt halt auch schon vernommen habe, war von Leuten, wo ich gelesen habe, ja, seid doch froh, dass ihr noch so viel verdienen könnt und dass es bei euch eigentlich da noch so gut ist mit den Einkommen. Heult man nicht rum, wenn ihr nicht den Abschluss bekommen habt, den ihr haben wolltet. Und ja, dieses, man könnte es jetzt fast sagen, Ressentiment bei den großen Automobilherstellern vielleicht, also gut zu verdienen und vielleicht im Gefühl mehr als es die Leute verdient hätten durch die eigene Wahrnehmung, weil man vielleicht selber halt in einem Job arbeitet, der auch anstrengend ist, der auch fordernd ist, der aber vielleicht dann halt nicht so gut entlohnt wird.
Ja, genau, gar keine Frage irgendwie. Also da ist ich sage mal, da sind die Belegschaften der Automobilindustrie nicht unbeteiligt dran. Wenn ich hier mit den Handwerkern in der Gegend rede, dann sprechen die von viel, viel Arroganz der Volkswagen-Beschäftigten und dass sie nur ungern bei denen im Haus irgendwas reparieren. So, und ich habe gestern so eine Doku über den Niedergang von Detroit geguckt, irgendwie, wo von einer unglaublichen Arroganz der General Motors Beschäftigten auch die Rede war. Nicht nur sozusagen des Konzernvorstandes, sondern quer durch alle Leitungsebenen. Und die findet man natürlich bei Volkswagen nach wie vor, dass jemand bei Volkswagen in der Personalabteilung sitzt. Und der Mensch, der eingestellt werden soll, nicht bettelt und vor ihm kriecht, ist dem völlig unverständlich irgendwie. Ja, dass Leute kündigen. Da haben eine ganze Reihe Leute mittlerweile, die bei Volkswagen kündigen, weil sie sagen, diese Arbeitsbedingungen, diese Strukturen im Konzern halte ich nervlich nicht mehr aus, erscheint den meisten immer noch völlig unvorstellbar. Gleichzeitig haben wir als Gewerkschaft eine meiner Kernkritiken sozusagen tatsächlich ja immer über Jahre und ewige Jahre hinweg die Prozentforderung gehabt. Und Prozentforderung heißt nun mal, wer einen relativ hohen Stundensatz hat, steigt wesentlich höher und schneller an als die Leute mit einem niedrigen Stundensatz. Die ich betreue in der Volkswagen Group Service, das ist zum Beispiel die Logistik, da liegt der einfache Staplerfahrer bei 16,30 brutto. So, das heißt, ich habe da mindestens die Hälfte der Belegschaft kriegt Wohngeld und geht am Ende des Monats auch zum Amt. Irgendwie. Wer da Kinder hat, geht eindeutig zum Amt und kriegt Zuschüsse. Obwohl er Vollzeit in einem Volkswagen-Konzern arbeitet. Sozusagen. Und diese Entwicklungssprünge dazwischen, dass wir es auch nicht schaffen als Gewerkschaft, diese Belegschaften tatsächlich mitzunehmen, wirklich anzupacken und zu sagen, nee, wir sehen das nicht, dass ihr irgendwie bei 16,30 brutto seid, sondern ihr müsst näher an den Volkswagen-Tarif ran. Und dafür machen wir Abschlüsse, die halt Mindestabschlüsse sind. Wir wollen mindestens 400 Euro mehr im Monat oder so. Ja, da haben wir, glaube ich, einfach das Problem, dass wir große Teile der Bevölkerung nicht mitnehmen, um nicht zu sagen, zu verlieren irgendwie. Wir haben hier viele, viele Menschen in der Region, die sehr, sehr gut leben. Ich sag mal, in Wolfsburg arbeiten 65.000 bis 70.000 Leute bei Volkswagen. Davon sind angeblich 7.000 im Tarif plus. Und wenn du im Tarif Plus lebst, dann hast du deine zwei Autos, dann hast du dein 200 Quadratmeter Haus, dann hast du deinen Pool. 7.000 Leute, die über nichts nachdenken, irgendwie, wofür sie Geld ausgeben. Das ist tatsächlich ein Thema. Gleichzeitig hast du die Kolleginnen und Kollegen irgendwie in der Logistik, die, wenn die Waschmaschine kaputt geht, zu Hause sitzen und heulen, weil sie nicht wissen, wovon sie sich eine neue bezahlen sollen, irgendwie kaufen sollen. Und das ist ein Riesenthema, was uns als IG Metall auch in diesem Tarifkonflikt nicht wirklich gelungen ist, sozusagen. Es gibt ja diesen kleinen Ausgleich, dass es 230 Euro mehr im Jahr für alle gibt, sozusagen im Flächentarif jetzt. Ja. Das ist aber für mich keine soziale Komponente. Also minimal, marginal, sagen wir es mal so. Irgendwie. Wir brauchen eine größere soziale Komponente für einen Zusammenhalt der Klasse tatsächlich.
Lars, ich danke dir für diese Einblicke, für auch deine kritische Betrachtung von dem, wo wir aktuell stehen. Wir sind am Ende der Zeit, wir sind weit über die Zeit. Das ist nicht schlimm. Das macht uns
nichts kaputt. Ich glaube, es geht noch.
Ich will auch sozusagen selber noch was nachtragen, nämlich zu diesem Thema Arroganz. Eine kleine Anekdote, weil ich letzte Woche natürlich wie viele Kolleginnen und Kollegen auf der Straße war mit der IG Metall zusammen in Ludwigsburg. Da hat die erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigsburg gesprochen, die Susanne Thomas. Hallo Sanne. Und hat da darauf hingewiesen, dass die Arbeitgeber ihre Verhandlungen, also die Sanne sitzt in der Kommission, ihre Verhandlungen damit angefangen haben, dass sie gesagt haben, dass ihr überhaupt mehr wollt, ist eine Unverschämtheit. Es ist ein Privileg, in der Metall- und Elektroindustrie zu arbeiten. Und das, finde ich, ist in Bezug auf das, was du gesagt hast, glaube ich, nicht unwichtig. Es gibt auch ein großes Interesse von oben, dass man genau so ein Verständnis entwickelt. Ein Verständnis von wir sind hier was ganz anderes als der Rest. Mhm. Und da will ich nochmal betonen, das ist ein Fehler. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, und zwar für diese Leute selbst, weil die sind darauf angewiesen, dass der Rest der Arbeiterschaft sie unterstützt. Und der Rest der Arbeiterschaft, der ist auch ganz verkehrt unterwegs, wenn er diese Arroganz, die du da anmahnst, nicht kritisiert, wenn sie mal auftritt, sondern die Leute dann ganz abschreibt und sich am Ende noch freut, wenn die schlechter bezahlt werden. Weil der Witz, und das muss man als Gewerkschaft den Leuten aufs Brot schmieren, und zwar permanent, ist das, was André ja auch schon ausgeführt hat. Mit jedem Abschluss der IG Metall, der schlechter wird, wird keine andere Gewerkschaft bessere Abschlüsse hinbekommen. Ja. Die NGG, Nahrung, Genuss und Gaststätten, die Leute im Gaststättengewerbe, die Leute, die in den Metzgereien arbeiten, also in all den Branchen, wo es wirklich richtig schlecht zugeht, all die profitieren nicht von schlechten Abschlüssen derjenigen Arbeiterschaft, die gerade noch besser verdient, sondern umgekehrt. Das ist eine Binsenweisheit von den drei Leuten, die ja gerade sitzen, aber ich wollte das sozusagen nochmal mitgeben als eine Quintessenz, die man, glaube ich, da nochmal ziehen kann und sagen kann, mag ja sein, dass sich der eine Arbeiter, die eine Arbeiterin diese schlechte Angewohnheit hat zu eigen werden lassen, aber dann ist es auch da Aufgabe der Gewerkschaft zu sagen, es ist ein Fehler, uns auseinanderdividieren zu lassen. Wenn wir das weiter betreiben, uns auseinanderdividieren zu lassen, dann sieht's bitter aus.
Das möchte ich unterstützen. Ich möchte auch Peters Anekdote, die er von den Tarifverhandlungen da erzählt hat, nochmal kurz erweitern. Es hieß nicht nur, es sei generell ein Privileg, in der Metall- und Elektrobranche zu arbeiten, sondern ja, also wenn er ausgebildet will, sollte er eigentlich noch Geld mitbringen, weil das ist so toll und so toll, dass man da sein darf und dort ausgebildet werden darf. Also das ist schon ein starkes Stück, was man sich da offensichtlich von der Arbeitgeberseite leistet. Verwundern muss es uns natürlich am Ende des Tages nicht, weil der Interessenkonflikt ist nun mal da. Und ja, ich glaube, für uns als Ausblick bedeutet das, ihr habt bei VW, glaube ich, sehr viel zu tun, aber auch insgesamt in der Automobilindustrie, auch insgesamt in der fertigenden Industrie wird, glaube ich, wenn die nächsten Jahre, glaube ich, nicht sanfter, sondern eher vielleicht konfliktärer werden, heftiger werden vielleicht auch. Also du hast ja zum Beispiel auch Trump angesprochen. Wir haben jetzt in wenigen Monaten die Bundestagswahl, bei der ja sehr spannend sein wird, wie das Ganze ausgeht. Und dann werden wir mal schauen, wie es da dann eben auch für uns als Beschäftigte, als Aktive bei Gewerkschaften weitergeht und was da für Konflikte und Herausforderungen auf uns zukommen werden.
Also für mich ist tatsächlich noch eins wichtig, neben dem, was machen wir, wenn wir tatsächlich, wenn es tatsächlich vernünftig ist, weniger Autos zu bauen, dann müssen wir uns als Belegschaft, als Gewerkschaft Gedanken machen, was machen wir dann, einfach weil es vernünftig ist. Und das andere ist aber tatsächlich, die Unternehmen haben Mitte der 90er Jahre uns sehr stark damit erpresst, dass sie nach Osteuropa gehen, wenn wir nicht dies und das verkaufen von unseren Arbeitsbedingungen sozusagen. Und wir haben es als Gewerkschaft nicht geschafft oder es auch gar nicht gewollt, das ist die Frage. Diese Zeit, in Anführungsstrichen, die uns gegeben wurde, diese 20 Jahre, zu nutzen, um Internationalisten zu werden. Und das ist mehr als bitter. Das ist das, was uns jetzt tatsächlich wieder auf die Füße fällt. Irgendwie, wir haben es nicht geschafft, als IG Metall, als Metallarbeitergewerkschaft, europaweite Forderungen aufzustellen. Egal, wie die aussehen. Ob man sagt, man fordert ein Mindestlohn in prozentualer Ankoppelung an den jeweiligen Durchschnittslohn des Landes oder so. Ja, aber das ist ein Punkt tatsächlich, wo wir eigentlich wirklich Zeit, Geld und Kraft reinstecken müssten, irgendwie uns zumindest europaweit so zu bewegen, dass wir gemeinsame Forderungen und gemeinsame europaweite Aktionstage, was wäre das? Die ganze Metall- und Elektroindustrie steht in ganz Europa still an einem Tag und macht gemeinsam Kämpfe, führt gemeinsam Kämpfe. Ich glaube,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besseres Schlusswort als das kann man nicht haben. Deswegen fahre ich dir rein, weil das ist wohl mal das Schlusswort überhaupt. Arbeiter aller Länder, vereinigt euch.
Genau, organisiert euch. Und damit vielen herzlichen Dank an Lars, dass du heute bei uns warst. Und vielen lieben Dank an alle, die heute eingeschaltet haben und unserem Podcast zugehört haben oder uns bei YouTube zugeschaut haben. Und wir würden uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge vom Arbeitswelt-Podcast wieder dabei seid. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.